Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, wieder mal hier bei euch zu sein. Es ist wie nach Hause zu kommen. Ich fühle mich wohl bei euch und ich bringe auch Grüße mit von meiner Frau, die heute nicht mitkommen konnte, aber sie lässt euch ganz herzlich grüßen. Das Lied, das wir eben gesungen haben, das verfolgt mich in den letzten Wochen. Wer dürstet, der komme. Jesus hat so viel Segen bereit. Und wenn wir davon schmecken oder wenn wir merken, wie nötig wir das haben, es ist einfach toll, den Herrn Jesus zu kennen, ihm nachzufolgen. Und ich finde es einfach sehr bewegend. Also mich hat das Lied in den letzten Wochen immer wieder bewegt an verschiedenen Stellen. Und es passt heute aber auch zum Predigttext. Ich möchte mit euch heute einen Vers aus dem Matthäusevangelium anschauen, aus der Bergpredigt. Der heißt, glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Suchst du wahres Glück? Wahre Glückseligkeit? Möchtest du ein wahrhaft glücklicher Mensch werden oder sein oder bist du es? Ich denke, das haben wir alle irgendwie auf dem Herzen. Das ist doch unser Lebenswunsch, dass das für uns zutrifft. Und den Bibeltext, den wir uns heute anschauen wollen, der zeigt uns diesen Weg zum wahren Glück. Zu Beginn der Bergpredigt, also in den Seligpreisungen, da beschreibt Jesus Christus, was wahres Glück ist und wie es zu finden ist. Vielleicht haben einige von euch das Buch von Dr. Eckhard von Hirschhausen mit dem Titel Glück zu Hause im Regal stehen oder schon mal irgendwo in einem Buchladen gesehen. Das brauchen wir uns nicht zu kaufen, wenn wir die Bibel haben. Denn dort sagt der Sohn Gottes, was wahres Glück ist und wie wir es bekommen. Ich möchte zunächst aber im Zusammenhang erst einmal die Seligpreisungen lesen. Wir finden sie im Matthäusevangelium Kapitel 5, Abvers 3, wenn ihr mitlesen möchtet. Matthäus Kapitel 5, Abvers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freuet euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Soweit dieser Abschnitt. Wenn wir diesen Text lesen, dann werden wir doch schnell feststellen, dass der Herr Jesus hier Menschen glücklich preist oder glücklich nennt, von denen wir es doch erstmal gar nicht erwarten. Wir haben das ja auch schon in dem einen Lied eben gesungen, die waren übrigens sehr passend, die Lieder, Manfred, vielen Dank. Wer hätte denn gedacht, dass jemand, der geistlich arm ist, von Jesus glücklich genannt wird? Oder jemand, der trauert, jemand, der hungert und dürstet, nach dem Motto, herzlichen Glückwunsch, du hungerst. Also, das ist doch fast schon ein Widerspruch in sich selbst. Nach unseren Maßstäben heute sind doch die Menschen glücklich, die erfolgreich sind, die reich sind, die gesund sind. Vielleicht heute Abend einige von den Männern, die Bayern- oder Dortmund-Fans sind, dann ist für sie das größte Glück der Erde, wenn einer von den beiden den Pokal mit nach Hause bringt. Aber das ist kein dauerhaftes Glück. Und Dinge, die Jesus hier anspricht, er spricht von einer anderen Qualität, eben nicht Dinge, die vergänglich sind. Ich habe eine richtig hübsche, schöne Frau geheiratet. Aber ihr werdet es mir nicht, doch, ihr werdet es mir glauben, im Laufe der Jahre wird die Haut doch nicht mehr so glatt bleiben. Sie wird etwas runzliger, sie verliert an ihrer Schönheit. Ich liebe sie trotzdem noch, aber es ist kein bleibender Segen. Und so gibt es auch all diese anderen Dinge. Reichtum. Wie schön ist es, wenn es uns gut geht und wenn wir uns keine Sorgen machen brauchen. Aber jeder von uns weiß, wenn wir hier die Augen zumachen, dann nehmen wir nichts mit. Dann ist das alles vergänglich. Und dann brauchen wir etwas, was über den Tod hinaus Glück und Segen verheißt. Und auf diese Dinge geht der Herr Jesus Christus ein in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen. Und heute schauen wir uns, wie gesagt, den Vers 6 an. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Wir fangen mal an mit Hunger und Durst. Wir werden diesen Vers näher betrachten und wir fangen an mit Hunger und Durst. Als meine Kinder noch zu Hause wohnten und wir beim Essen saßen und es nicht schnell genug zu essen gab, dann fingen die gerne mal an zu quengeln. Vielleicht auch mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Mama, ich hab Hunger, ich hab Durst. Wann gibt es endlich zu essen? Jeder, der Kinder hat, kennt es wahrscheinlich. Oder wer einen hungrigen Mann zu Hause hat, der kennt es vielleicht auch von den Frauen. Und immer, wenn die Kinder so unruhig wurden, dann habe ich meine Stirn gerunzelt, die Augenbrauen hochgezogen und habe gesagt, habe ich euch schon mal erzählt, wie ich schon mal so richtig Durst hatte? Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt hatte. Vielleicht hat es der eine oder andere sogar schon mal gehört. Dann sagten die Kinder, nein, nicht schon wieder. Das haben wir schon so oft gehört. Ich war mit meinem Vater Pilze suchen am Hufeisen. Das ist hier ein Waldstück in der Nähe. Da war ich noch ziemlich klein. Es war ein schöner, warmer Sommertag und wir gingen in den Wald. Aber wir kamen nicht mehr raus. Wir haben zwar viele Pilze gefunden, aber nicht mehr unser Auto. Und ich weiß nicht, wenn ihr so den ganzen Tag durch den Wald lauft, Pilze sucht und das Auto nicht mehr findet und habt nichts zu trinken dabei, dann könnt ihr euch vorstellen, da kriegt man schon mal Durst. Und ich hatte richtig Durst. Also ich kenne niemanden, der mehr Durst hatte als ich als kleiner Junge. Und ich hatte nur ein Bedürfnis, Wasser. Irgendwo muss es was zu trinken geben. Wir haben immer mehr Pilze gefunden, aber das hat mich nicht getröstet. Wir brauchten Wasser. Ich brauchte Wasser. Und sicherlich habt ihr in eurem Leben vielleicht auch schon mal was Ähnliches erfahren, wenn ihr wandern seid und es kommt und kommt keine Berghütte und der Mann oder die Frau sagt, nach der nächsten Kurve kommt gleich was. Und der Durst hört einfach nicht auf. Ich selbst bin ja der Meinung, ich weiß gar nicht, was richtig Hunger und Durst ist. Das wissen wahrscheinlich ältere Leute eher. So in der Kriegszeit, Nachkriegszeit und so weiter, die haben das erfahren. Aber ein Stück können wir vielleicht das nachempfinden, wenn wir wirklich mal so für unsere Verhältnisse durstig waren. Durst und Hunger ist schon etwas Schlimmes. In unserem heutigen Text spricht Jesus auch über Hunger und Durst. Nach einem starken Verlangen, etwas zu bekommen, aber nicht nach Wasser, Radler oder Bier, sondern er spricht nach einem Hunger von Gerechtigkeit. Ein Hunger nach Gerechtigkeit. Kannst du mit dieser Art Hunger etwas anfangen? Kennst du das auch in deinem Leben? Sagst du, ja, ich kenne das, ich weiß, was das ist. Wenn wir Jesu Worte ernst nehmen, dann bist du in diesem Fall zu beglückwünschen, denn er sagt, glückselig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Wenn du das nicht kennst, ist es vielleicht heute eine Ermutigung, sich danach auszustrecken, danach ja eine gewisse Sehnsucht auch zu entwickeln. Wir wollen mal schauen, was bedeutet das denn eigentlich, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit? Oder was bedeutet das nicht? In der Bergpredigt oder die Bergpredigt, insbesondere auch dieser Vers, wird oft so sozialpolitisch ausgelegt. Dieser Ansatz besagt, dass die Menschen gut und glücklich sind, die versuchen, die Welt zu einem Guten zu verändern, also die sich für mehr Gerechtigkeit in der Welt einsetzen. Das wären zum Beispiel, ich komme ja aus der Nähe von Bad Hersfeld, da gibt es das Versandhaus Amazon, die in letzter Zeit immer in den Schlagzeilen sind. Das wären dann zum Beispiel die Leute, die sich für gerechtere Arbeitsbedingungen bei Amazon stark machen, für einen gerechten Lohn für die Leiharbeiter und so weiter. Aber das ist nicht, was dieser Vers aussagt. Es geht in diesem Vers, wie in der ganzen Bergpredigt, nämlich darum, nicht die Welt oder die Gesellschaft zu verbessern. Es geht nicht um die Gerechtigkeit in der Welt, sondern Jesus spricht zunächst einmal von der Gerechtigkeit in mir, in meinem Leben, in meinem Herzen. Und wenn wir die Bergpredigt richtig verstehen wollen, müssen sie wir persönlich für uns nehmen, auf uns beziehen. In der Bergpredigt, in den ganzen Kapiteln 5 bis 7 des Matthäusevangeliums, erklärt Jesus, wie seine Nachfolger sein sollten und wie sie leben sollen. Es ist im Grunde eine Auslegung des alttestamentlichen Gesetzes. Und dabei macht er deutlich, dass es nicht allein darum geht, starr irgendwelche Gebote einzuhalten oder Gesetze zu tun, sondern Jesus legt Wert auf das Herz des Gläubigen, die Liebe des Gläubigen zu Gott. Und daraus folgt dann, sagt er, ein Lebensstil zur Ehre Gottes in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und so brauchen wir uns nicht zu wundern, dass es in der ersten Predigt, die uns aufgezeichnet wurde von Jesus, nämlich der Bergpredigt im Matthäusevangelium, dass es ihm zunächst erst einmal um den Herzenszustand der Gläubigen geht. Also in unserem heutigen Text geht es nicht um mehr Gerechtigkeit in der Welt, sondern es geht um Gerechtigkeit bei mir selbst, in meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Herzen. Und jetzt habe ich schon Durst gekriegt. Vielen Dank für das Wasser. Wenn man so über Durst predigt, kriegt man auch Durst. Aber ihr müsst jetzt leider noch ein bisschen warten. Es tut mir leid. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Damit wir besser verstehen, worum es bei dem Begriff Gerechtigkeit geht, möchte ich jetzt zunächst erstmal die biblische Lehre der Gerechtigkeit kurz entfalten. Es gibt dabei drei Dinge, die, denke ich, wichtig sind. Das erste, Gott ist gerecht. Wenn wir daran denken, dass Gott gerecht ist oder an die Gerechtigkeit Gottes, dann verstehen wir darunter, dass alles Wirken, das Gott tut, rechtens ist, richtig ist, gerade ist, so wie es gut ist. Alles, was Gott tut, ist gut und vollkommen. Psalm 48, Vers 11. Wie dein Name, o Gott, so reicht auch dein Ruhm bis an die Enden der Erde. Deine Rechte ist voller Gerechtigkeit. Gott ist gerecht, er handelt, er ist gerecht und er handelt auch, wie es sein Wesen entspricht, nämlich gerecht. Gott ist ein heiliger und ein gerechter Gott. Sein ganzes Wesen entspricht dieser Gerechtigkeit und auch sein Handeln. Das bedeutet auch, dass Gott niemals sündigt. Sein ganzes Handeln ist vollkommen und gut. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Gerechtigkeit steht im Gegensatz zur Ungerechtigkeit. Und Ungerechtigkeit bedeutet im Neuen Testament oder ist im Neuen Testament gleichzusetzen mit Sünde, nämlich Übertretung von Geboten. Das ist immer Ungerechtigkeit. Aber Gott ist vollkommen gerecht. Und Gott ist ebenfalls ein gerechter Richter. Wir Menschen müssen einmal vor Gott Rechenschaft über unser Leben abgeben. Wir verdrängen das gerne und hören es auch nicht gerne. Und da dürfen wir aber wissen, Gottes Gericht ist gerecht. Schon der Prophet Jesaja hat gesagt, aber der Herr der Heerscharen wird erhaben sein im Gericht. Und Gott der Heilige wird sich als heilig erweisen in Gerechtigkeit. Vielleicht bekommen wir das manchmal mit in den Medien oder vielleicht hat es auch schon mal jemand in seinem eigenen Leben erlebt, dass er vor Gericht musste. Und da ist es doch manchmal so, dass der Richter nicht immer so urteilt, wie wir das eigentlich denken würden. Wir wissen, manche Richter sind bestechlich, mancher mag die Fakten nicht richtig beurteilen oder es mangelt an Beweisen, sodass der Schuldige freigesprochen wird. Das wird es bei Gott nicht geben. Wenn Gott einmal richten wird, dann wird sein Gericht wirklich gerecht sein, richtig sein, den Fakten entsprechen. Also das Erste, was wir zu dem Thema Gerechtigkeit festhalten wollen, ist, dass Gott ein gerechter Gott ist. Sein Wesen und sein Handeln ist Gerechtigkeit. Und jetzt, nachdem wir die Gerechtigkeit Gottes betrachtet haben, schauen wir mal auf den Menschen oder auf uns Menschen. Und da ist die ernüchternde Aussage, die wir in der Bibel finden, kein Mensch ist gerecht. Das Thema Gerechtigkeit wird sehr stark von Paulus im Römerbrief ausgearbeitet und da lesen wir zum Beispiel im 3. Kapitel Verse 9 und 10. Da schreibt Paulus, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Zuvor hatte er geschrieben, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden auch durch das Gesetz verurteilt werden. Also er macht deutlich, egal wo du herkommst, ob du jetzt ein Jude bist, der das Gesetz Gottes kennt und hat, das rettet dich nicht. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde und es zeigt, dass du ein Sünder bist. Und dann spricht er zu den Menschen, die außerhalb des Judentums sind, sagt, ihr habt zwar das Gesetz nicht, aber ihr werdet auch ohne das Gesetz verloren gehen, weil ihr gesündigt habt. Am Anfang des Römerbriefes, im 1. Kapitel, Vers 18, sagt Paulus, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Ich denke, das ist erstmal eine Information, eine Aussage, die uns Gottes Wort gibt, die man erstmal verarbeiten muss. Kein Mensch ist gerecht. Kein Mensch kann vor Gott sagen, schau mal, wie toll mein Leben ist, alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal spreche ich mit Leuten auch so über den Glauben und so, und die sagen, ich brauche nicht Glauben, ich bin ein guter Mensch. Wer sowas sagt, hat keine Gotteserkenntnis. Wenn ich mich sehe und ich habe ein bisschen Einblick von der Heiligkeit Gottes, werde ich auch meine Sünde erkennen. Ich denke, das ist ein großer Mangel, den wir heute in unserer Gesellschaft haben, dass die Menschen auch oftmals von sich selbst überzeugt sind, dass sie sagen, ich bin doch ein guter Mensch. Aber das Wort Gottes sagt, nein, kein Mensch ist gerecht. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist keiner, der vor Gott bestehen kann. Also, Gott ist gerecht auf der einen Seite, kein Mensch ist gerecht auf der anderen Seite. Und jetzt kommen wir im Grunde zu dem Wichtigen, zu dem dritten Wichtigen, was wir über Gerechtigkeit wissen müssen. Es gibt Gerechtigkeit, und zwar gibt Gott Gerechtigkeit. Es gibt ein Evangelium. Und Evangelium heißt übersetzt gute Botschaft. Es gibt eine gute Botschaft von Gott, denn er ist gerecht und er weiß um unsere Not, dass wir eben nicht gerecht sind. Und deswegen kann Paulus schreiben, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann für den Griechen, denn es wird darin geoffenbart, was? Die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und später sagt er dann, wieder im 3. Kapitel des Römerbriefes, Vers 21, jetzt ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Gott kennt unsere Misere, er weiß, dass wir nicht gerecht sind, dass wir in dieser Not sind, dass wir Sünder sind. Und deshalb hatte Gott einen Lösungsplan. Er hat einen Rettungsplan. Er hat einen Plan, wie er unsere Situation ändern kann. Und deswegen sandte er Jesus Christus in die Welt. Jesus, der Sohn Gottes. Und hier in diesem Text haben wir gehört, jeder, der an Jesus Christus glaubt, egal was er in seinem Leben getan hat, wenn er sein ganzes Leben vom Anfang bis zum Ende gesündigt hat, wenn er zu Jesus kommt und er glaubt an ihn, dann wird er gerecht gesprochen. Aber wie kann Gott gerecht sein, wenn er den Sünder freispricht? Stellen wir uns das mal vor, hier in einem Gerichtssaal, gibt es in Wächtersbach noch ein Gericht? Ihr müsst nach Gelnhausen oder Hanau oder Schlüchtern vielleicht, ich weiß es nicht. Der Willi, das ist so ein lieber Kerl. Deswegen nehme ich ihn mal als Beispiel. Der hat irgendwo ein altes Auto gesehen, ich weiß nicht, ein Gogo, das wird heute nicht mehr gebaut und er sagte, das kann ich gebrauchen, ich nehme es mit. So ein altes Ding braucht ja niemand mehr. Aber derjenige, dem das alte Gogo gehörte, der sagte, Willi, das ist nicht in Ordnung, das ist meins, und er geht zum Anwalt und er verklagt den Willi. Und dann kommt er nach Hanau und der Richter lässt sich den Fall schildern und dann sagt der Richter, naja, ist ja nicht so schlimm, ist doch nur ein altes Auto, ich spreche den Willi frei. Wenn der sowas machen würde, der wäre doch eigentlich sein Job los, oder? Ein ungerechter Richter, er spricht Unrecht. So Leute brauchen wir nicht. Je nachdem, auf welcher Seite die sind. Gell? Aber im Grunde macht Gott das Gleiche. Da ist jemand, der hat gesündigt. Und Gott sagt, ich spreche dich frei. Du kannst gehen. Wie kann das gehen? Wie kann Gott weiterhin gerecht sein, wenn er Unrecht spricht und den Sünder laufen lässt? Da passt doch irgendwas nicht zusammen. Die Antwort gibt uns auch Paulus im Römerbrief. Denn er sagt nicht einfach so, ich vergeb dir, Schwamm drüber, sondern da gibt es eine andere Lösung. Und ich lese das erstmal. Wir alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist erstmal der Ausgangspunkt. Alle haben gesündigt, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die er zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte. um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus Glauben ist. Das ist das Evangelium. Gott sagt nicht einfach, ach egal, ob du gesündigt hast oder nicht, wir machen die Augen zu und ich spreche dich frei. Damit Gott dich frei sprechen kann, musste er seinen Sohn in die Welt senden. Und er musste nicht nur in die Welt kommen, um uns zu zeigen, wie man gut lebt, siehe Bergpredigt, sondern Jesus musste ans Kreuz gehen. Und er musste dort stellvertretend am Kreuz für unsere Schuld und unsere Sünde sterben. Das ist der Grund, warum der Herr Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Nämlich darum, damit Gott den Sünder freisprechen kann. Und indem er das tut, wird die Sünde gesühnt, die ich getan habe, aber mich als Sünder kann er laufen lassen, weil stellvertretend der Herr Jesus Christus dafür gestorben ist. Bist du dir dessen bewusst? Das ist das Evangelium, die gute Botschaft Gottes für den Sünder, für den Ungerechten. Es gibt eine Hoffnung für den Sünder, aber es gibt nur eine Hoffnung. Und zwar eine, die sich Gott selbst ausgedacht und auch umgesetzt hat. Gott hat alles getan vom Anfang bis zum Ende. Und darin zeigt sich die Gnade Gottes, indem er Jesus Christus in diese Welt sandte und indem Jesus Christus für uns starb. Das war jetzt ein Exkurs über die Gerechtigkeit oder über die Lehre der Gerechtigkeit in der Bibel. Kommen wir zum Text zurück. Glückselig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Nachdem wir das jetzt gehört haben, stelle ich nochmal die Frage, kennst du das aus deinem eigenen Leben, diesen Durst nach Gerechtigkeit vor Gott? Nach Gerechtigkeit in deinem eigenen Leben, in deinem eigenen Herzen? Vielleicht kennst du das Buch Die Pilgerreise. Das hat ein Mann geschrieben, der heißt John Bunyan, und dieser John Bunyan beschreibt in seinem Buch einen Mann, der diesen Hunger und Durst in seinem Leben wahrnimmt, der plötzlich erkennt, ich bin ein Sünder und der Zorn Gottes ist über mir. Ich brauche Errettung, ich muss gerecht werden vor Gott. Und er macht sich auf den Weg. Und dann wird beschrieben, wie er zum Kreuz kommt, zu dem Herrn Jesus kommt. Wie er das Heil empfängt. Also das Buch finde ich so gut, ich empfehle das jedem. Ich habe das schon so oft gelesen, es spricht mich immer wieder an. Und wenn es dir auch so geht, dass du Sündenerkenntnis hast, dass du vielleicht aufgewühlt bist darüber, dass Gott heilig und gerecht ist und du auf der anderen Seite merkst, ich kann vor Gott, so wie ich bin, nicht bestehen, dann sagt der Herr Jesus Christus, Glückwunsch. Das ist etwas Gutes. Es ist etwas Gutes, wenn du diesen Hunger, diesen Durst nach Gerechtigkeit in deinem eigenen Leben wahrnimmst. Wenn du fragst, wie kann ich gerecht werden vor Gott? Aber vielleicht ist die Situation bei dir ein bisschen anders. Du bist schon 10 Jahre Christ, 20 Jahre, vielleicht 50 Jahre, vielleicht gibt es das auch. Du hast gut angefangen, du hast damals wirklich darauf vertraut, dass der Herr Jesus Christus dich erlöst hat. Und irgendwann fing dann so ein Trott an. Du bist lau geworden in deiner Nachfolge. Sünde ist in dein Leben gekommen. Du hast dich dran gewöhnt, nimmst es nicht mehr so genau mit den Geboten. Was soll mir passieren? Jesus ist ja für mich gestorben. Ich gehe ja auch ab und zu mal in Gottesdienst. Aber irgendwie wurdest du wachgerüttelt von Gott, weil er sagt, schau mal, dein Leben ist nicht in Ordnung. Ich bin ein gerechter Gott, ich hasse Ungerechtigkeit und ich möchte mir das nicht mit ansehen. Und dann merkst du plötzlich, oh, in meinem Leben stimmt ja irgendetwas nicht. Was soll ich tun? Wie kann ich wieder mit Gott in Ordnung kommen? Und vielleicht ist das auch so ein Durst und Hunger nach Gerechtigkeit, dass du plötzlich neu aufgeweckt, neu erweckt wirst und merkst, aha, ich muss mein Leben wieder in Ordnung bringen. Der Jesus sagt, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Das Schöne ist, es gibt nicht nur den Hunger, es gibt auf der anderen Seite auch die Verheißung der Sättigung. Es wäre ja schlimm, wenn ich uns Hunger machen würde und dann gäbe es keine Antwort darauf. Jesus selbst gibt die Verheißung, denn sie sollen satt werden. Was für eine tolle Aussage. Wir haben es doch zuvor gelesen. Gott sandte seinen Sohn in die Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird, damit er selig wird, damit er ewiges Leben bekommt. Jesus Christus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Deshalb hat Gott doch seinen Sohn in die Welt gesandt. Und deshalb gibt es für den, der Hunger und Durst nach Gerechtigkeit hat, Hoffnung. Der Herr Jesus Christus sagt selbst, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und dürsten. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Johannes 6, Vers 35. Und dann sagt er etwas Interessantes. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und das ist der Hinweis wiederum auf sein stellvertretendes Opfer am Kreuz. Der Sohn Gottes starb dort und er wurde wegen unserer Sünde bestraft. Der Leib des Sohnes Gottes, der am Kreuz starb, sein Blut, das als Sühnopfer vergossen wurde, das ist das wahre Lebensmittel. Lebensmittel, das Mittel für ewiges Leben, das Mittel zur Rechtfertigung vor Gott. Der Herr Jesus Christus am Kreuz ist das Lebensmittel für den, der nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. Ich möchte die Frage nochmal stellen, ist es dein Herzensanliegen, gerecht vor Gott zu sein? Hungerst du, dürstest du nach dieser Gerechtigkeit? Dann gibt es ein Mittel, aber auch nur ein Mittel, nämlich Jesus Christus, den von Gott gesandten Retter. Er ist der Einzige, der diesen Durst und diesen Hunger unserer Seele stillen kann. Ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre älter und habe schon so einiges in meinem Leben mitgemacht. Ich kenne diesen Durst und ich kenne ihn auch immer wieder. Man kann versuchen, auf andere Weise satt zu werden. Man kann versuchen, sag mal, den Vergnügungen dieser Welt nachzugehen. Man kann sich in die Arbeit stürzen und darüber diesen Hunger und Durst ein Stück weit und eine Zeit lang vergessen. Man kann sich heute mit Musik volltrönen, immer was anderes hören, damit man bloß nicht daran denkt, dass man Hunger und Durst im Herzen hat. Man kann auch diesen Hunger versuchen, mit Gütern zu stillen, mit Reichtum, mit Drogen, mit Alkohol oder irgendwas. Es wird uns heute so viel angeboten. Aber es gibt nur ein Mittel, um diesen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit zu stillen. Und das ist Jesus Christus, der sein Leib, sein Blut gegeben hat zur Erlösung für uns. Für den Hunger und für den Durst nach Gerechtigkeit gibt es nur ein Lebensmittel, Jesus Christus. Und deswegen rufen wir immer wieder auf, zu ihm zu kommen. Komm zu Jesus. Er ist der Einzige, der diesen Hunger und Durst letztendlich stillen kann. Und da geht es um eine Segnung. Da geht es um etwas, was über das diesseitige Leben hinausgeht. Wenn wir eines Tages hier unsere Augen zumachen, wenn wir irgendwann mal vor Gott erscheinen müssen, dann interessiert es doch niemanden mehr, ob heute Dortmund oder München gewonnen hat, oder? Das ist so egal. Dann interessiert es auch niemanden mehr, ob ich in einer Hütte am Fluss gewohnt habe oder in einem Palast. Das interessiert keinen mehr. Aber dann wird die Frage aktuell sein, glaube ich an Jesus? Habe ich meinen Hunger und meinen Durst bei Jesus gestillt? Das ist die entscheidende Frage. So lesen wir im letzten Kapitel der Bibel, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens, das ist der Herr Jesus Christus, umsonst. Man muss nichts bringen, man muss sich nicht bewähren, man kann so zu Jesus kommen, wie wir sind. Und das haben wir vor der Predigt in diesem Lied gesungen. Ich weiß einen Strom, dessen herrliche Flut fließt wunderbar stille durchs Land. Doch strahlet und glänzt er wie feurige Glut, wem ist dieses Wasser bekannt? O Seele, ich bitte dich, komm und such diesen herrlichen Strom. Sein Wasser fließt frei und mächtiglich, o Glaube, es fließet für dich. Und dann in Strophe 4, das Wasser des Lebens, das ist diese Flut, durch Jesum ergießet sie sich, sein kostbares, teures und heiliges Blut, o Sünder, vergoss er für dich. Wen dürstet, er komme und trinke sich satt, so rufen der Geist und die Braut. Nur wer in dem Strome gewaschen sich hat, das Angesicht Gottes einst schaut. Glückselig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Amen. Jens hat es gesagt.